guten Morgen. Ja, wie immer zufällig. Ich wollte promovieren über das Thema Nationalsozialismus. Und mein Doktorvater Wolfgang Benz am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin hat mir dann schnell vorgeschlagen, dass ich mich um jugendliche Rechtsextremisten in der DDR kümmern könnte. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Und für den Historiker war ja die Situation damals einmalig mit der Zugänglichkeit der ehemaligen Archive der DDR. Und ich fing sofort an im Jugendarchiv in Berlin-Pankow mit der Archivrecherche.
Jetzt habe ich ja gerade in diesem kleinen Zusammenschnitt eigentlich fast mehr so diese spektakulären, also auch nach außen dringenden Momente beim Wickel gehabt. Das ist ja auch das, worüber dann gern mal in intellektuellen Kreisen der DDR eben tatsächlich gesprochen wurde. Aber das, was Sie in Ihrer ersten Veröffentlichung zum Thema ja auch beim Wickel hatten, ist ja eigentlich eine ganz andere These, dass das viel breiter in der DDR-Gesellschaft verankert war, als eben nur so eine kleine Gruppe, wie Sie sie gerade benannt haben, als rechtsextrem, also so eine quasi Subkultur, sondern dass es eben einen ganz anderen Nährboden hatte. Was ist denn das für einer?
Ja, dieser Nährboden ist mir eben im Laufe meiner Archivrecherchen erst sehr spät vor das Gesicht getreten, sozusagen, durch die Unterlagen der Jahnbehörde. Und also der Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit der DDR. Erst darin waren diese Informationen, die auf eine Art Volksbewegung hingewiesen haben, die sich geäußert hatte in Pogromen gegen die in der DDR lebenden ausländischen Arbeiter, offiziell die Vertragsarbeiter. Mhm. Und diese Bewegung war bisher in der wissenschaftlichen Literatur und auch in der publizistischen Literatur natürlich nicht vorhanden, weil das Archivmaterial nicht gesichtet wurde. Und insofern kann ich eben mit Fug und Recht davon ausgehen, dass das, was bisher diskutiert wurde, also was Sie in diesem Vorspann auch haben hören lassen über die Hooligans und die Skinheads und vor allen Dingen der Charakter dieser Rassisten und Neofaschisten als Jugendliche, das stimmt eben so nicht.
Mhm. Es gibt ja da so zwei Komponenten. Ne? Das eine ist sozusagen, was macht ein Staat, der so aufgestellt ist wie die DDR mit eben seiner Bevölkerung beziehungsweise auch dem Denken. Und das andere ist natürlich die Tradition, die wir nach 45 ja auch haben, dass also einfach diese Aufarbeitung, die Re-Education, wie sie vielleicht in der Bundesrepublik dann irgendwie ja noch so halbwegs passieren sollte, in der DDR eben auch bloß nicht so richtig stattgefunden hat und damit auch eine andere Traditionslinie verfolgt wird. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Schulzeit zum Beispiel meine Cousine als Judenschlampe beschimpft wurde und dass so auch die Wortwahl zum Teil Polacken und sowas eine war, die tatsächlich eins zu eins übernommen worden war und aber auch nicht weiter diskutiert wurde. Und auf jeder Dorfdisco das eben genau so auch stattfand, also tatsächlich auch nach wie vor ein Sprachgebrauch da war, der sowas natürlich auch, also jedes bisher entstandene Klischee bis in die Zukunft weiter transportiert hat, was sich dann eben eigentlich erst nach 1989 wieder so richtig sichtbar werden lassen hat.
Ja.
Und nochmal zu diesem autoritären Moment, also da sagen Sie, dass das SED-Regime, wie es ja immer so schön heißt, also sprich diese Abspaltung der Politkaste sozusagen in der DDR, hat auch dafür gesorgt, dass genau das passieren konnte, also dass so ein latenter Rassismus in der DDR-Gesellschaft sich ausbreiten konnte. Wieso?
Ja, das hängt auch mit dem zusammen, was Sie gerade vorher auf das Sie angespielt haben, auf die Geheimhaltung. Durch diese extreme Geheimhaltung von Tausenden und Abertausenden rassistischen, neonazistischen und antisemitischen Vorfällen im Laufe der Existenz der DDR, also bis 1990, hat dazu beigetragen, dass es keine öffentliche Auseinandersetzung geben konnte zu diesem extrem wichtigen Thema, gerade für uns Deutsche, egal ob Ost oder West. Und diese Geheimhaltung hängt damit zusammen, dass meines Erachtens, so wie ich das mittlerweile beurteile, dass eben in den Anfängen, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, eben die obersten Genossen der SED verkündet hatten, dass mit der DDR, mit der Gründung der DDR, ein Staat entstanden sei, der keine Grundlagen bietet für Rassismus und Neofaschismus. Ich sage, das war die Staatsdoktrin Numero Uno, würde ich mal sagen. Und diese Staatsdoktrin wäre eben gefährdet gewesen, wenn die SED wissenschaftliche und publizistische Analysen ins Werk gesetzt hätte, um der Gesellschaft der DDR sozusagen einen Spiegel vorzuhalten und sich zu zeigen, so ist die Situation. Genau, das ist nicht erfolgt.
Aber andererseits, wem gegenüber war denn diese politische Führung der DDR verpflichtet, ein solches Image überhaupt zu präsentieren? Der Bundesrepublik gegenüber ja wahrscheinlich wohl nicht.
Doch, so war schon, also das Spiel zwischen den beiden deutschen Nachfolgestaaten von Nazi-Deutschland war schon so, dass also jeder Staat für sich eben in Anspruch nahm, die entscheidende Lehre gezogen zu haben aus diesem Zusammenbruch aller Werte bis 1945. Mhm. Und vor allen Dingen für die Propaganda der SED gegenüber dem Westen war es natürlich enorm wichtig, weil ja die Einteilung so gewesen ist, dass also im Westen die Nazis sind und im Osten eben nicht, dass diese Propaganda bis zum Schluss aufrechterhalten werden konnte. Ja? Und wenn also eine kritische Reflexion der rassistischen Verhältnisse der DDR stattgefunden hätte, wäre diese Propaganda so nicht möglich gewesen.
Jetzt ist ja eine der philosophischen Basiseinheiten in der DDR schon auch der Dialekt, also der dialektische Materialismus gewesen. Das heißt, das eigentlich Abwägen der Dinge um neue Lösungen, also ja, die Grundbasis des Marxismus schlechthin. Und wer waren denn da eigentlich, ich kenne so Leute, die tatsächlich das auch verfolgt haben in der DDR und sich immer gewundert haben, warum das so gegen die Wand läuft, warum es eigentlich keinen dialektischen Materialismus gibt in der Realität, also ein Abwägen der Dinge, die da passieren. Gab es so eine Art, kann man Leute tatsächlich ausmachen in der DDR-Regierung, die das ganz bewusst bekämpft haben?
So persönlich könnte ich das jetzt nicht, würde ich das gar nicht ansetzen, sondern man muss schon die Geschichte der Kommunisten in Europa sehen, um zu verstehen, wie eine solche Entwicklung möglich werden konnte. Und das bedeutet eben die Analyse eben der stalinistischen autoritären Verhältnisse der Sowjetunion und die Beziehung der deutschen Kommunisten zur KPdSU. Schließlich die Unterwerfung in den 20er Jahren der deutschen Kommunisten unter die Führung der KPdSU über die internationale Exekutive der internationalen kommunistischen Bewegung. Und diese Entwicklung hat dann natürlich bei der Gründung der DDR eine entscheidende Rolle gespielt, weil die SED natürlich schon die Verhältnisse so zu übernehmen hatte, und dann kommt der Kalte Krieg dazu, so zu übernehmen hatte, wie es eben für die KPdSU richtig war. Und das bedeutete eben die Ausschaltung jeglicher innerstaatlichen, innerparteilichen Opposition und damit die Verunmöglichung einer Dialektik, der Entfaltung einer Dialektik über die Grundlagen der Gesellschaft der DDR. Also die Bekämpfung sozusagen der Linksopposition sowohl in der Sowjetunion als auch in der DDR war die Voraussetzung dafür, eben das an revolutionärem und wie soll ich sagen, und effektiven Potenzial des Marxismus auszuschalten. Und das es gab ja in der DDR sozusagen keinen Marxismus, sondern es gab nur, was heißt nur, es gab die Ideologie des Marxismus-Leninismus. Und diese Ideologie war eben eine Ideologie und keine Theorie.
Ja. Ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz der Rekurs auf, warum erscheint ein solches Buch im Jahre 2014? Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, es ist ja nicht nur ein historisierendes Moment, sondern wir haben ja mit Erscheinungen zu tun, übrigens, die Sie gerade beschrieben haben. Das erleben wir ja gerade auf den Montagsdemos, diese seltsame Koalition. Aber
da haben Sie recht, ja.
Ja, übrigens vielleicht ein schöner Tipp, die aktuelle Jungle World hat da eine ganz gute Analyse anzubieten.
Habe ich gestern studiert, ja.
Ja. Aber nochmal zurück zu Ihrem Buch. Wo sehen Sie denn da eigentlich sozusagen auch so den wesentlichen Erkenntnisgewinn? Wir machen natürlich auch Werbung für das Buch an der Stelle. für unsere Gesellschaft sozusagen. Also was ist sozusagen das, wo Sie sagen, naja, das ist aber eben auch wichtig jetzt.
Ja, das ist danke für die Frage. Darum geht es auch. Ja, neben der Wahrnehmung der historischen Wahrheit sozusagen über die Situation der DDR, natürlich aber auch über die BRD, das nimmt sich nichts gegenseitig. Es ist eben jetzt notwendig, auf der Grundlage dieses Buches und dieser Studie über den Antifaschismus neu nachzudenken. Nicht wahr? Also das, dieser Charakter des Faschismus als Massenbewegung ist in den 30er Jahren von den Kommunisten falsch eingeschätzt worden sozusagen. Das zweite ist eben die Frage der Nation, also wie geht man bei dieser Auseinandersetzung mit den eigenen nationalen Fantasien und Befindlichkeiten um. Und Sie haben ja schon darauf verwiesen, auf diese unselige Entwicklung der neuen, in Anführungszeichen, Montagsdemonstration, die bei dieser Montagsdemonstration wird das wieder sichtbar, nämlich eine Front von links, von ganz links bis ganz rechts. Und das gilt es erstmal zu wehren.